Messen wir mal fürs Worship und auch Messe für das Video, Micha und Aaron. Ich habe nicht das erwartet, aber es war recht lustig gewesen. Und es stellt halt auch die Frage, warum tut Jesus den Feigenbaum verfluchen? Wir haben auch gar keine andere Stelle, wo Jesus etwas verflucht. Also das ist ein bisschen komisch für uns. Und habe ein bisschen recherchiert und bin ein bisschen zu einem längeren Titel gekommen als nur der Feigenbaum. Und zwar der Feigenbaum und der hungernde und ungeduldige Jesus. Ich weiß nicht, was ihr bei dem denkt. Vielleicht sind ihr empört. Mein Jesus ist doch nicht ungeduldig. Sind wir da okay? Schauen wir mal, wo es hingeht. Wir können sonst gerne auch nachher diskutieren. Vielleicht akzeptiert ihr es einfach. Oder die letzte Frage, die ich mir vorstellen könnte, ist, warum der Titelbild? Warum Jesus im Tempel und nicht ein Feigenbaum? Das kann ich gerade antworten, zum Glück. Der Tempel, die Szene, ist in der Mitte von allem. Also von der Passage, und zwar wir schauen Markus 11 an, und da hat es eben so den Einzug Jesus in Jerusalem. Nachher haben wir so ein Sandwich von Feigenbaum, Tempelreinigung und Feigenbaum und am Schluss noch eine Lehre. Und das Prinzip von Sandwich, und das heisst wirklich so in der Recherche, Markus braucht es recht häufig. Also um ein weiteres Beispiel zu bringen, damit ihr vielleicht noch daheim könnt ausprobieren könnt, wäre Markus 5, Vers 21 bis 43 mit Jairus Tochter, die krank ist, also sie ist 12-jährig. Jairus kommt zu Jesus, fragt ihn, dass er kommen könnte. Nachher geht er, wird von einer Frau berührt, die seit 12 Jahren krank ist. Und die Frau wird geheilt. Und nachher kommt sie nochmal die Szene mit der Tochter, wo Jesus vom Schlaf erweckt. Genau. Das so aus kleinen Zusatz. Aber kommen wir doch zurück zu Markus 11, um zu wissen, warum ist es eigentlich Bad News? Also Bad News für den Feigenbaum natürlich, aber für uns, ich würde es schon sagen. Und die ganze Struktur eben hilft uns zu verstehen, was eigentlich der Feigenbaum bedeutet. Also fangen wir doch an mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Er kommt auf einem Esel und die Leute dann willkommen heißen und Kleider vor ihn legen, auch noch Palmen. Und ja, auch wenn es nicht direkt zitiert ist in dieser Passage, ist Sacharja 9 im Hintergrund. Also der Text steht so in Vers 9 und 10. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Und das geht auch in den Kontext von der Passage. Also, die Römer besetzen Jerusalem und die Israeliten unterdrücken. Und die sehnen sich nach einem König, der wieder die Zeit, die glorreiche Zeit vom König David wiederherstellen. Die Zeit vom Frieden. Und deswegen schreien sie Hosanna. Das heisst, hilf doch. Hosanna, du in der Höhe. Hilf doch, du in der Höhe. Und ja, genau in diesem Kontext kommt Jesus, gehört die Not vom Volk, das eigentlich nach Befreiung sucht. Und nachher geht Jesus zum Tempel, schaut sich alles an und geht wieder. Das ist die Passage vom Einzug. Und wir kommen endlich zum Feigenbaum, die erste Passage. Wir lesen in Markus 11. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Ja, in dieser Passage sehen wir, dass Jesus Hunger hat. Also es ist nicht nur ein physischer Hunger, sondern es symbolisiert auch den Hunger nach Gerechtigkeit vom Volk, das er eigentlich gestern gesehen hat. Und wenn man Hunger hat, geht man, also ist er halt zum Baum gegangen, für Früchte zu sehen, Früchte können zu essen. Doch der Baum hat keine. Und der Baum ist ein bisschen mehr als nur ein Wiegenbaum, sondern symbolisiert auch ein Individuum. Also, die Metaphorik haben wir auch recht häufig. Wir haben bei der Predigt von Mischa vor 2 Wochen auch gehört. Und da hat er auch vorgelesen bei Matthäus 7, Vers 19, 20. Jeder Baum, der keinen guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da sagt eigentlich Jesus, wenn man nicht gute Früchte trägt, dann wird man umgehauen und fortgeht. Und man sollte eigentlich gute Früchte tragen. Eine weitere Passage, die auch ein bisschen Individuen mit pflanzlichen Metaphoriken braucht, ist weiter ein bisschen bei Matthäus 13, 30. Lasst das Unkraut und den Weizen miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Das Unkraut symbolisiert aber die Leute, die nicht gläubig sind, die den Willen vom Vater gemacht haben, und der Weizen eben die anderen, die Jesus eben zu seiner Scheune bringen will. Aber das hat einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Die Zeit der Ernte ist aber die Zeit vom Gericht Gottes. Und vielleicht macht ihr schon die Verbindung. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Jesus hat so einen Hunger gehabt, hat gehofft, dass er der beim Feigenbaum Früchte findet, aber auch gewusst, dass es noch nicht Zeit ist, findet keine und wünscht sich schon jetzt das Gericht Gottes über den Feigenbaum. Jesus ist ungeduldig, um endlich das Gericht Gottes über das Individuum zu sehen. Also, 2 Fragen stellen sich. Wer ist eigentlich mit dem Feigenbaum repräsentiert? Und zweitens, was hat eigentlich Jesus gesehen, dass er so ungeduldig ist? Das haben wir alles bei dem Zentrum der Passage, vom Sandwich. Und zwar, in Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein und nicht für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Also, wer ist damit gemeint? Die führenden Priester und Schriftgelehrten. Was haben sie gemacht? Sie haben den Ort von der Begegnung Gottes zur Räuberhöhle gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Also, die Leute haben an einem einzigen Ort Opfer darbringen, am Tempel. um eben dort vergeben zu werden. Sie kommen von ganz weitem und weil sie von ganz weitem kommen, nehmen sie so wahrscheinlich auch nicht Tiere mit für das Opfern. Zweitens hat es auch ganz bestimmte Vorschriften, wie Tiere sollten sein. Deswegen kaufen sie es beim Tempel und dort werden sie ausgeraubt. Zweitens gibt es auch noch die Tempelsteuern, wo man mit einem bestimmten Geld hat müssen zahlen. Und das ist auch mit Geldwechsel gegangen und da werden sie auch ausgenutzt und ausgeraubt. Also Jesus hat am vorderen Tag ist er eben gekommen, hat die Not gehört, hilf doch, du uns retten. Geht zum Tempel, der Ort, wo sie, wo das Volk eigentlich Gott können begegnen und sieht, dass das Volk dort auch noch ausgeraubt wird. Also, Jesus sagt ja nicht nur, ja, die haben es zur Räuberhölle gemacht. Er hat ja alle fortverjagt und hat eigentlich auch der ganze Tempelkult eigentlich gerade auf Eis gelegt. Es hat ja gestoppt. Er hat grundsätzlich verhindert, dass sie dann die Frömmigkeit kommerzialisieren, um die armen Menschen zur Not zu leiten. Das ist, was Jesus eigentlich gemacht hat mit der Tempelreinigung. Also, jetzt haben wir eigentlich fast alle Antworten zu der Passage. Warum braucht es eigentlich noch den zweiten Teil von der Geschichte mit dem Feigenbaum? Ich glaube, es hat auch wieder zwei Sachen, und zwar der Fluch, was eigentlich der Fluch ist, und zweitens Konsequenz von dem Wunsch nach dem Gericht, nach dem Gericht Gottes auf die führenden Priester. Wir lesen weiter. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich finde, die Passage zeigt extrem gut, wie also die Differenz zwischen den Jüngern, die sie irgendwie verstanden haben, warum Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Also sie haben es ja gehört. Petrus erinnert sich einfach. Er sagt sogar: Rabbi, das ist dein Wort, das du gesagt hast, ist in Erfüllung gekommen. Also war es das erste Mal natürlich. Und nachher sagt Jesus: Habt Vertrauen an Gott. Also habt Glauben an Gott. Und ich bin da, habe ein bisschen versucht zu erklären, warum es so ist und hoffe, dass es auch so kommt und das auch verstehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ich davon überzeugt bin, aber es ist wirklich interessant zu sehen, dass Petrus und die Jünger das einfach akzeptiert haben. Und die Erwiderung von Jesus ist ein bisschen so kryptisch, kann man auch sagen. Hat man auch gedacht, gehört nicht unbedingt zu dieser Szene, gehört eher zu der Lehre. Aber die Erwiderung erklärt, was der Fluch war. Es war ein Glaubensgebet. Jesus hat gesagt, nie wieder soll von jemandem Früchte essen. Ist eben so ein Glaubensgebet, wo er auch mit der Lehre erklärt. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr betet, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Die Passage zeigt uns eigentlich auch die Kraft, die wir haben, wenn wir Glauben, also den Glauben an Gott haben. Die Glaubensgebet versetzt Berge, wie man sagt. Und ich weiß nicht, was dir mit diesem Berg noch so vorstellt. Ich, wo im Seeland aufgewachsen bin, habe mir vorgestellt, wie die Berner Jura-Hügel sich emporheben und nachher in Biel sehen. Wahrscheinlich hat Jesus nicht das gedacht. Aber er hat geografisch gesehen nur an einen denken. Und zwar der Hügel mit dem Tempel. Jesus hat einen Feigenbaum verflucht, weil er, bevor die Zeit der Ernte da ist, weil er eben den Hunger gesehen hat, er sehnt sich nach dem Gericht Gottes schon jetzt und bittet sogar seine Jünger zu beten, dass der Tempel verschwindet. Also Jesus hat nicht unbedingt etwas gegen den Tempel, aber es sind führende Priester, die den Tempel ausnutzen, um das Volk zu berauben. Die Konsequenz von diesem Gebet ist, dass der Tempel eigentlich wird verschwinden. Wo werden Leute vergeben werden? Und da kommt aber Jesus und sagt, vergibt euch, damit euer Vater eure Verfehlungen vergibt. Wir haben eigentlich die Verantwortung bekommen, die Rolle der führenden Priester zu übernehmen, weil sie es irgendwie verkauft haben. Das bedeutet, die ganze Passage mit dem Feigenbaum in Markus 11 ist eigentlich Bad News für die führenden Priester und Schriftgelehrten. Aber gleichzeitig ist es auch Bad News für uns. Weil wenn wir eben auch die soziale Ungerechtigkeit fördern oder Menschen nicht vergeben, dann haben wir auch verkackt und sind eigentlich in genau die gleiche Rolle, die gleiche Situation wie die führenden Priester, als Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Und ich glaube, man kann es eigentlich recht gut mit der ersten Predigt von Joel verbinden, wo er sagt, wir sollten einfach den Willen Gottes machen. Just do it. Und hat die Passage von Matthäus 25, 34 bis 36 genommen, wo steht, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Mit dem tun wir nicht die soziale Ungerechtigkeit fördern, sondern genau das Gegenteil. Wir kommen zur Not, zu dem, also wir kommen zur Hilfe zum Volk, das es dringend braucht. Und deswegen wollte ich noch eigentlich durch die Passage ermutigen, einfach den Willen vom Vater zu machen. Just do it. Früchte tragen, damit Leute auch erkennen, dass wir da die guten Bäume sind. Damit wir schlussendlich nicht symbolisch zu dem Feigenbaum werden. Amen.